Bevor die Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass du dieses Jahr die Möglichkeit hast, bei dem Männerfestival mit dabei zu sein. Dafür sichere dir ganz einfach dein Ticket unter den vorgesehenen Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Interview.
Herzlich willkommen, liebe Awakening-Man-Familie. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit für dich und dein Wohlempfinden nimmst. Das Leben lebt uns. Oder lassen wir uns vom Leben leben? Im Leben geschieht so viel, denn es ist lebendig. Und wir haben die Möglichkeit, dies ebenfalls mit einspielen zu lassen. Doch im Leben gibt es auch Schicksalsschläge. Es gibt Dinge, die uns tief im Herzen treffen, sodass daraus etwas entsteht, wo wir rückwirken. Erkennen, dass wir heute da sind, weil dieser Grund ebenfalls ein Teil davon war. Und dadurch entsteht Raum. Raum für eine weite Perspektive, das Leben authentisch zu leben. Wahrhaftig so, wie es gelebt werden möchte. Nicht in eine Norm gepresst, so wie es schon ganz oft hier geschieht. Das Bewusstsein möchte sich individuell ausleben. Und so kann es gut sein, dass durch die moderne Zeit die Kulturen miteinander einwirken. Und dass genau dies in das aktuelle Gesellschaftsbild bringt, wo das Bewusstsein sich neu entdeckt. Und das Thema ist ganz feinfühlig. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir jetzt auch endlich darüber sprechen. Denn die Globalisierung schenkt uns die Möglichkeit, tief im Austausch zu sein. Und so habe ich hier heute einen ganz besonderen Mann an meiner Seite. Dieser Mann wurde durch seine eigenen Schicksalsschläge geprägt. Davon wird er dir später mehr erzählen. Und er hatte ebenfalls die Möglichkeit, tief in die Kulturen einzutauchen, das Gefühl zu haben, ich werde hier belehrt, damit ich genau damit nach außen gehe und es in meinem nahen Umfeld nach außen bringe. Denn ja, die Meister und die Meisterin dieser Kulturen, die sehen sich daran, dass diese Informationen nach außen gehen. Und dementsprechend begrüße hier mit einem energetischen Applaus aus deinem ganzen Herzen. Stefan Saud. Hello.
Hello, Robin. Danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir miteinander sprechen. Und es ist was ganz Besonderes, vor allem, weil es heute wirklich umfangreich sein wird. Und wir schauen uns auch ein Thema an, wo viele Leute vielleicht das Ganze so ein bisschen vermeiden, weil es einfach unterschiedliche Perspektiven von Menschen gibt, die das Thema sich anschauen, die Riten, die Lebensweisen anderer Kulturen in den europäischen Raum zu bringen, wird in den Medien oftmals sehr stark kritisiert und es gibt auch viele Menschen da draußen, die sehen das Ganze als eine Angriffsfläche und ich selber habe eine andere Perspektive darauf und so freue ich mich umso mehr mit dir über das ganze Thema hier heute zu sprechen. Und bevor es losgeht, würde ich uns alle hier einmal herzlich dazu einladen zu pausieren. Egal wo wir gerade sind, egal was wir gerade erlebt haben, wir selber haben die Möglichkeit zu sagen, ich drücke hier einmal auf Stopp und werde mir dem bewusst, wo ich gerade sein darf. Und so, wenn du dir die Möglichkeit schaffen kannst da draußen, schließe deine Augen und ansonsten lasse sie geöffnet und richte dich nach innen und sei präsent im Außen. Atme hier tief durch und spüre einmal, was sich dir zeigt, wenn es hier einmal etwas stiller wird. Und das, was da ist, das darf sein. Und mit dem bist du hier heute präsent. Und so haben wir auch unsere eigenen Themen, die wir heute hier in den Raum mit einweben. Und so, Stefan, wie geht's dir gerade? Was ist momentan präsent in deinem Leben?
Mir geht's fantastisch, vielen Dank. Präsent ist alles in einem, weil ich die Dinge tue, die mir am meisten Spaß machen, weil ich energetisch klarkomme, das Ein- und Ausatmen, die Ruhe und die völlige Freiheit in der Wildheit zu spüren und darf die Dinge tun, die ich mir seit langer, langer Zeit ersehnt, aber auch erarbeitet habe.
Danke für den Einblick in deine Gefühlswelt. Es ist schön, dass es mir wieder zeigt, dass dort, wo die Energie hinfließt, ebenfalls auch etwas zurückkommen darf. Und so bin ich heute hier etwas neutraler eingestimmt und habe das Gefühl, dass egal was es gerade ist, dass dies einfach sein darf und dass mir das eine große Freude gibt, dass ich dies auch einfach so äußere, sodass der Raum so unbespielt ist. Und dementsprechend, Stefan, vielleicht magst du einmal so ein bisschen von dir erzählen. Ich habe im Intro schon erwähnt, es gab Schicksalsschläge, es gab eine Kultur, die dich sehr berührt hat, wo du jetzt weiterhin den Weg gehst als Botschafter. Und so fang doch einfach mal an, dass wir einen Einblick von dir als Person gewinnen.
Ja, ich glaube, der Schicksalsschlag, der vieles gewurzelt hat, was heute richtig groß und ausbreitend wachsen darf, ist, dass ich mit 11 einen schweren Autounfall hatte und danach im Rollstuhl saß und dabei die Erkenntnis hatte, nee, so soll es nicht sein. Ich glaube, da kann ich was dran ändern. Und wenn ich wieder laufen kann, was anfangs noch nicht so ganz klar war, die Ärzte haben das offen gelassen, weil mir beide Oberschenkel gebrochen sind und es waren Platten drin und das musste erst alles gut wieder zusammenwachsen. Und dann habe ich gesagt, es ist mir egal, wenn ich wieder laufen kann, dann werde ich trainieren und machen und tun und bewegen, was es nur gibt. Also völlig, völlig unabhängig davon, was es ist, sondern mehr, wo es mich hintreibt. Genau. Und aus dem raus gründet sie sich dann auch dieser Wille, den Weg zu gehen, worauf ich am meisten Lust hatte. Na, die Systeme, Schule, Elternhaus, Umgebung schränken einen zwar ein, aber ich habe relativ bald die Bibliothek gefunden und viele Meister, viele Lehrer, also durch die Autoren der Bücher gefunden und da eine gewisse Abkürzung zur Reife bekommen. Na, das Erste, was mich bewegt hat, war eine Sendung über die Shaolin-Mönche. Da waren die Original-Shaolin-Mönche damals auf Welttournee, um für ihren Glockenturm zu sammeln, den sie neu bauen wollten. Und das sind ja heutzutage, sieht man auch Shaolin-Mönche unterwegs, aber das sind viele, die sich im Shaolin-Kloster ausbilden lassen und dann eben die Show machen. Und damals war das noch was ganz anderes. Da war ein 92-jähriger, uralter Shaolin-Mönch dabei. Der konnte sich beim gestreckten Bein die Nase bis zum Zehen runterziehen. Und der hat zusammen mit einem 4-jährigen Shaolin-Mönch trainiert. Die haben praktisch die gleichen Übungen gemacht. Und solche Dinge. Also bin weinend hinterm Sofa gesessen und habe gezittert am ganzen Leib und wusste, irgendwie bin ich in der falschen Welt, zur falschen Zeit, am falschen Ort geboren. Und aus diesem Ursprung heraus war ich dann total affin für die Kampfkünste und habe mich extrem stark mit der asiatischen Kultur befasst. Also ob das jetzt Bushinkan Budo oder Ninjutsu war, ob das nordchinesisches oder Shaolin Kung Fu war, ob das dann später Thai-Boxen, Muay Thai war oder dann eben im Flow durch Zufall dann Eskrima, Arnis, Bastonero, Doce, Generales, wie es mein Großmeister nennt, auf den Philippinen. Also gerade die asiatischen Kampfkünste waren für mich so die Lebensrettung. Ein Training, eine Art, eine Weise, mit dem Inneren und Äußeren im Gleichklang zu sein und auch Meditation völlig naiv zu machen. Also kindlich, unbewusst. Mit 14 hatte ich aus der heutigen Sicht die ersten Erleuchtungsmeditationen, ohne es als Kind einordnen zu können. Ich bin einfach dem gefolgt, was die Bücher oder die großen Lehrmeister mir versucht haben beizubringen oder zu erklären oder was mein Geist und meine Seele draus gemacht haben. Und gleichzeitig habe ich auch Hip-Hop-Kultur gelebt, denn in den 80ern und 90ern war eben die Entstehungsgeschichte ein Teil meines Lebens. Da, wo Hip-Hop so langsam seine Differenzierung nahm und habe durch Breaking und Hip-Hop-Tanzen die erste Familie gefunden, die mich völlig wertfrei, völlig ohne Voraussetzungen einfach supportet hat. Da bist du hingekommen, hast deinen kleinen Six-Step gemacht und bist rumgepurzelt. Und die Superhelden, die für mich wie Superman oder Batman waren, weil die fliegen konnten aus meiner Perspektive, die haben einfach gesagt, oh, zieh, Junge, zieh, Alter, läuft, come on. Und ich so, okay, ich weiß nicht, was sie meinen, aber ich versuch's ja und trotzdem supporten und nimmt man dich an und klatscht mit dir ab, obwohl du nicht das Gefühl hast, du kommst annähernd nur daran, was die anderen so machen. Aber es zählt eben nicht, wo du herkommst, was du glaubst, wer du bist, sondern es zählt, dass du da bist und aktiv bist und im Tun mit der Community einfach wächst und zwar in deiner Geschwindigkeit, so wie du bist, so wie es dir gelingt oder wie du auch scheiterst. Ne? Beim Breaken gibt es ganz viele Situationen. Ich sag das mal auf die Weise, da haut es einen richtig auf die Fresse. Und dann klatschen die Leute, die wissen, wow, guck mal, was du dich getraut hast, wo du dich hingewagt hast in die völlige Inkohärenz. Ja, und stehst aber wieder auf und versuchst es dann gleich nochmal. Und einfach nur, es werden Eigenschaften, aus der heutigen Sicht auch so, mein Wissen kann da jetzt anders drauf gucken. Aus der heutigen Sicht werden Eigenschaften, die einfach total hilfreich fürs Leben sind, gefeiert. Weniger das, was du schaffst oder nicht schaffst. Es geht darum, das Durchhaltevermögen, das Dranbleiben, das Tun, das Neugierigbleiben, das Selbstentwickelnde zu erleben. Und dadurch habe ich dann auch ganz viel innere Eigenschaften aufgebaut, die mir heute immer noch total das kindliche Sein ermöglichen. Das Spiel mit mir, mit anderen, mit der Bewegung, mit Musik, mit der Natur. Ich war dann auch bei den Fallschirmjägern später und habe dort dann ganz viel Verbindung mit der Natur aufgenommen, habe dann aber entschieden, ich mag Krieg nicht, ich bin nicht so einverstanden mit der Aufgabe, die einem als Soldat gegeben ist, und habe dann entschieden, das ist nicht meins. Ich möchte nicht dauernd das Gesicht zur Faust geballt haben, wie es bei uns geheißen hat, aber ich möchte das Mindset mitnehmen, dieses Fokussiertsein, diese Konzentration auf einen Punkt, diese auch und immer wieder weit sein, die Sinne zu schärfen, im Wald zu stehen und zu lauschen, was höre ich, was ist da los, welche Informationen aus Situationen geschenkt. Und das hat sich ganz arg mit meiner Kampfkunst verbunden und das hat sich ganz arg verwebt ineinander, sodass mir dann irgendwann noch auf einem Röhrenbildschirm, also vor langer, langer Zeit, die Beobachtung gelang, wie Marines vor ihrer Patrouille, vermutlich im Irakkrieg, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, einen Hacker gemacht haben. Und das war für mich so, das ging so tief, das ist unbeschreiblich, dass viele spiegeln mir das heute noch, wie ich mich damals wohl gefühlt habe, die das zum ersten Mal auf YouTube sehen, wenn die All Blacks im Feld stehen und richtig, richtig Gas geben und was mit einem da passiert. Und eben das hat mich dann auch sehr, sehr lang bewegt. Damals gab es noch nicht diese Art von Internet, wie wir heute haben. Kein YouTube, kein Google, wo ich nachschlagen kann, was ist das, was machen die da, worum geht's da? Und dann blieb ich da so ein bisschen allein auf weiter Flur mit dieser Sehnsucht. Es war tatsächlich eine Sehnsucht nach dieser Kraft, nach dieser Wildheit, die ich aber auch in der Kampfkunst leben konnte, die ich aber auch als Breaker auf der Tanzfläche rauslassen kann, aber einen ganz anderen Kanal, eine ganz andere Farbe, wenn man so möchte, eine ganz andere Temperatur. Und als ich dann mich selbstständig gemacht habe mit 24, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, das Leben, wie ich es hier gelebt habe, war noch nicht ganz das, was mich selbst auch ausmacht. Und ich habe eine ziemlich heftige Scheidungssituation gehabt und war wirklich finanziell auch am Boden zerstört. Und dann war die Entscheidung, naja, wenn ich schon kein Geld mehr haben darf in der Form als Energiemittel, weil wenn ich mehr verdiene, ist es eh weg, dann möchte ich mit dem Teil, der mir bleibt, wenigstens Lebensfreude ausführen und habe mich für einen Tanz entschieden. Ich habe Drucker gelernt und war in sehr Lösemittel schwangerer Luft immer unterwegs und meine Nase und meine Lunge sagte irgendwann, nee, das ist nicht gesund, mein Freund. Und Schichtarbeit dazu noch war dann, das hat mir den Schlaf geraubt. Und all diese Situationen haben dazu geführt, dass ich dann eben bei der Agentur für Arbeit saß und gefragt habe, was kann ich anders machen? Ich pack das so nicht mehr, das kann nicht sein. Und dann hat der mir einfach gesagt, du, da gibt's Tanzausbildungen. Du hast ja schon gesagt, du unterrichtest viel und das ist dein Ding und da hast du sowieso schon ein zweites Standbein. Mach das doch. Ein furchtbar netter Mensch, der mir einfach von der Seele abgelesen hat, was ich innerlich sowieso gespürt habe. Und dann hat er mir eine Ausbildung in der Nähe rausgesucht und da sage ich, alles klar, mache ich. Deutsches Institut für Tanzpädagogik. Let's go. Also nicht weiter darüber informiert. Und das ist das, was ich auch immer wieder in meinem Leben sehe, die in den ganz prekären Punkten, wo es wirklich um was geht, habe ich am wenigsten Informationen gebraucht, um die Entscheidung wirklich zu spüren und dann auch zu fällen und zu sagen, ja, einfach mal tun, fließen lassen, aufs Floß setzen, der Fluss bringt mich schon dahin. Und eben durch diese tanzpädagogische Ausbildung hat es mir dann ermöglicht, eine wirkliche Selbstständigkeit im Tanzbereich mit Hip-Hop und Breaken aufzubauen, eben auch Kampfkunst. Da war ich mittlerweile auch so weit, dass ich unterrichten durfte. Und dann kam der Moment, wo ich eine Buchhalterin gesucht habe und die war beim gleichen Business Coach wie ich war. Und er hat gesagt, da hier Buchhaltung, da hier Kunde. Alles klar, ging wieder ganz schnell und leicht. Und sie war Hula-Tänzerin und hatte einen Meister auf Hawaii. Und ich sagte, du, hey, was, Hula, Hawaii? Hat es nicht auch irgendwas mit dem, wo die da so schreien und so stampfen zu tun? Und er sagte, ja, das Hacker. Ich frage mal meinen Meister auf Hawaii und ich wusste gar nicht, wie viel das miteinander zu tun hat, weil Hawaii, die Osterinseln und Neuseeland machen das Dreieck Polynesiens aus und die polynesische Kultur ist ganz eng verwurzelt. Zwischen 800 und 1200 nach Christus sind die Maoris von Hawaii, wie sie es selber nennen, aus nach Neuseeland gesegelt. Und zwar sehr präzise und genau gezielt. Das weiß man mittlerweile, dass deren seefahrerischen Fähigkeiten weit über das hinausgehen, was wir uns für die damalige Zeit vorstellen konnten, und sind dann eben dorthin. und haben sich dort wirklich auch auf Neuseeland niedergelassen als indigenes Volk. Es gab 1000 Jahre vorher schon mal Maoris, die dort schon angesiedelt waren. Die waren aber Pazifisten und haben das Entern der Maoris, von denen die heutige Kultur stammt, nicht sehr lange überlebt. Das war die martialische Geschichte der Maoris, was auch nicht schön war. Aber unsere Geschichte durchzieht es überall und immer mit solchen Schuldfragen. Und hier an der Stelle hat sie eben dann ihren Meister auf Hawaii gefragt. Und der hat dann seine Fühler ausgestreckt, Familienmitglieder gefragt und eben auch rausgefunden, na guck, da gibt es einen in Österreich, der Klaus Wintersteller, der darf das unterrichten. Ja, der hat 2 Jahre insgesamt mit den Maoris gelebt und für die Maoris auch viel geschaffen. Es gab die Wai, die spirituelle Führerin war. Sie war mehr oder minder seine Mentorin, seine spirituelle Leitung. Aber der Bruder von der Wai, der Moe, hat ihm Haka beigebracht. Und der Weg dorthin war auch nicht einfach, man geht dahin und fragt, sondern das sind lange, lange Geschichten, wo man viel erzählen könnte. Aber um das ein bisschen kurz zu machen, ich habe ihn eingeladen. Ich habe gesagt, hey, hier, ich habe ein Studio für Tanz und Kampfkunst und ich will unbedingt Haka machen. Und mir völlig egal, ob da jetzt 3 oder 30 Leute mitmachen, ich möchte, dass du zu mir kommst. Und haben ein langes Telefonat geführt. Er hat ganz viel nach meiner Intention gefragt und ganz viel über mich auch wissen wollen. Ja, so wie das eigentlich bei den Maoris üblich ist. Und by the way, bei den Maoris, bei den Menschen generell üblich sein sollte. Dass man sich verbindet auf einer Ebene, bevor man sich trifft. Und dass man schaut, wo trifft man sich? Wo ist der Platz, wo beide dann sich ausbreiten können. Und dann war der Klaus da und wir haben Haka gemacht und die nächsten 5 Jahre bin ich ihm überall hingefolgt, wo er nur unterrichtet hat, wo er war, wo ich die Möglichkeit hatte, terminlich und auch für seine Zeiten nicht einschränkend dabei zu sein und habe ganz viel Haka gelernt und mich da total wiedergefunden. Da habe ich meine wirkliche Urkraft gespürt, meine Ahnenkraft kam zu mir. Der Klaus hat eine hohe spirituelle Energie und kann da auch sehr gut führen und lenken und ein Guidance geben, deinen eigenen Weg zu führen. Er lässt auch den Weg frei, dass man sich mal verirren darf. Das ist auch ganz wichtig, denn der Irrtum ist ja immer nur ein Learning, wo man wieder findet, aha, da war der Weg und jetzt bin ich gerade von dem Weg abgekommen. Ah, so erkenne ich aber den Weg besser, auf dem ich eigentlich unterwegs sein will. Ja, und dann bin ich nach England ausgewandert und habe dort dann einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Coole Menschen, Leute aus der Kunst, Rapper, Tänzer und die haben mich gefragt, hey, wenn du Haka machst, können wir von dir lernen? Und ich so, boah, ne, geht gar nicht, ja, das darf man nicht, das ist kulturelle Aneignung, ich weiß nicht, also ich frage mal meinen Meister und ich habe dann den Klaus angeschrieben und hat gesagt, hey du, ich habe hier ein paar Freunde, die würden das gern lernen und die haben mich gefragt, ob ich sie ihnen beibringe. So, und dann kam von ihm die Antwort zurück, ja, die Wai hat schon angekündigt, dass da jetzt ein frischer Wind aufkommt. Das heißt, die Wai ist 2017 gestorben und die hat damals schon gesehen, sie war Seherin in ihrer Position und hat schon gesehen, da kommt jetzt dann was. Und zweiter Satz, wenn ich du, wer dann? Boah, okay. Es gibt jetzt noch Gänsehaut. Und dann habe ich angefangen halt, mich damit zu beschäftigen, wie unterrichte ich denn das? In der Zeit, wo ich von Klaus lernte, habe ich natürlich im Studio mit den Leuten, die auch dabei waren, dann praktiziert. Also wir haben die Erlaubnis gehabt, das, was wir gelernt haben, einfach zu üben. Und da gehört schon einiges an Übungen dazu. Ne? Das ist, ich sage jetzt mal, es ist sehr viel mehr als nur Tanz. Haka heißt einfach nur Tanz übersetzt, weil da eben nicht nur Bewegung dazu kommt, sondern ich spreche auch dazu. Dann ist es Maori eine völlig fremde Sprache, die wir überhaupt mit gar nichts anhaften können, wo wir sagen können, da kenne ich schon ein paar Worte, das kann ich irgendwie übertragen. Da ist auch noch der Punkt, es ist eine sakrale Sprache, ein Wort und ein zweites Wort dazu verändert die Wortbedeutung so weit, dass der Rahmen sich total verändert. Und dann soll ich da aber auch noch, und das ist das, worauf es dann wirklich ankommt, meine Urkraft spüren, mich mit meinen Ahnen verbinden, mein wahres Selbst voll zur Wildheit und zum Ausdruck bringen. Und die Wildheit ist auch nur ein Katalysator für alle Gefühle, ne? Ob es Trauer, Freude, Leid, Lebenslust ist, das darf alles in einem Haka sein. Und auf der Reise bin ich eben dann dazu gekommen, dass ich gesehen habe, boah, wenn das mir was nützt und wenn es andere so stark empfinden, dann kann ich das ja weitermachen und habe eben immer dann, wenn es dazu kam, wenn die Energien zusammengeflossen sind, wenn Menschen sich getroffen haben, gesagt, ach komm, wäre doch eine Möglichkeit, zusammen weiterzulernen. Und dann habe ich auch den Klaus immer wieder eingeladen und so war das ein bisschen flüssig eine Weile lang, bis dann letzten Endes, jetzt 2024, der Moment zustande kam, dass ich auf die Enkeltochter von der Wai treffen durfte. Und da sind wir nur angekommen, weil ich irgendwann in unserer lustigen Corona-Zeit die gar nicht lustig war, da durften wir auf einmal wieder raus und dann durften wir uns im Wald treffen zum Spazieren gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das spürt. Wir müssen, es muss etwas aus uns raus und wir müssen wieder zurück zu unserer Kraft finden. Und habe 2 WhatsApps geschrieben, habe gesagt, da und da, an dem und dem Parkplatz, am Waldesrand, da treffen wir uns und dann gehen wir zusammen wandern. Und auf der Wanderschaft kann uns niemand aufhalten, gemeinsam Hacker zu machen. Und aus den 2 WhatsApps, da sind dann 20 Leute gekommen. Dann standen wir zu 20. an diesem Parkplatz und dann ging es los. Und dann habe ich eben wirklich mit den Menschen zusammen Räume geschaffen, wo wir wieder zu uns finden konnten, wo wir durch Hacker die Möglichkeit hatten, das zu kanalisieren und da wirklich in der Natur in die pure Lebensfreude zu gehen, Trauer abzuarbeiten, dieses Gefangensein loszulassen und auch wieder zu unserer Kraft zu finden. Und eben letztes Jahr, 2024, hat der Klaus die Jenna Rose eingeladen, die Enkeltochter von Dawai, die eben 2017 verstorben ist, um auch die weibliche Energie einzubringen. Und sie kam tatsächlich, und ich sage das immer ganz liebevoll, mit der Intention, naja, das, was der Klaus macht, ist ja völlig in Ordnung. Sie hat den auf dem Weg auch getroffen. Sie haben sich schon viel früher kennengelernt. Ich, aber wer ist dieser Schüler? Ja? Und diesen Schüler, dem lege ich jetzt mal das Handwerk. Ja? Der darf das nicht. Sie sagt es gern so, ich bin hierher gekommen in der Absicht, dich nicht zu mögen. Und dann haben wir eben sehr viel Zeit im Auto verbracht. Von hier im Allgäu sind wir ins Mühlenviertel nach Österreich gefahren. Das sind weit über 4-8 Stunden hin und her. Und haben da dann uns kennengelernt und gesprochen, den Workshop zusammen gemacht und sind tiefer ins Gespräch, in die Verbindung gegangen. Und dann war der 2. Workshop hier im Allgäu, wo es nochmal in die Tiefe ging und wir Jenna Rose beherbergen durften, ne, und bei uns zu Hause haben. Wir empfanden, das ist Ehre. Sie hat das als totales Privileg empfunden auf beiden Seiten. Richtig große Wertschätzung. Und beim Feedback am Ende in dieser gemeinsamen Reise, sage ich jetzt mal, auf dem Weg zurück zum Flughafen, hat sie mir dann offenbart. Ne? Eigentlich kam sie, um mich nicht zu mögen und mir das Handwerk zu legen, aber sie hat mich kennengelernt und musste ihre Meinung ändern. Und das fiel ihr erstmal gar nicht so leicht, ja, weil sie sich schon fest eingestellt hatte. Und dann hat sie aber gemerkt, oh wow, da ist so viel Potenzial, da sind so viele Optionen, auch für die Maoris, von außen mehr zu sehen. Sie sagt immer, die Maoris sind Hobbits, die gehen nicht vor die Haustür, die wollen nichts von draußen wissen. Und das kommt aber auch ein bisschen durch die Kolonialisierung Neuseelands, ne, durch den Engländer. Der hat da einfach sehr viel Schmerz verursacht und sehr viel genommen und sehr viel einfach überrannt, wie bei uns vor 2000 Jahren der Römer. Und versucht ja immer noch, diese Kultur einzudämmen. Ne? Und trotz alledem hat sie dann gesagt, wir haben uns verändert, alle beide. Unser Kontakt hat uns gegenseitig verändert. Und ich lade euch herzlich ein, zu mir, sie wohnt in Lissabon, nach Portugal zu kommen im Sommer und einfach mal da zu sein, einfach mal Urlaub zu machen zusammen. Und diese Geschichte ging tatsächlich noch so richtig tief, weil wir zuerst 3 Tage in Lissabon waren und haben mit Jenna Rose die Tage verbracht. Und sie hat sich offen gelassen, ob sie danach mit an die Algarve geht oder nicht. Wir haben trotzdem schon mal einfach eine Ferienwohnung für 3 Personen gebucht, weil wir gesagt haben, naja, wir wissen es nicht. Aber wir haben immer gemerkt, na, sie sagt nicht zu. Sie möchte das Schritt für Schritt entscheiden und um jede Zeit diesen Sprung aus dieser Verbindung rauszuschaffen. Ne? Also so ganz bewusst auch mit sich selbst umgehend. Und dann ist sie doch mit uns an die Algarve runter. Und nicht eigentlich nur die ersten 3 Tage, sondern dann die ganzen 10 Tage. Also wir haben uns lebendig kennengelernt. Im Zusammenleben, zusammen wohnen, zusammen genießen, zusammen an tolle, magische Orte zu gehen. Also Portugal, wer das schon mal gesehen hat an den Cliffs und an den ganzen Klippen, wo da die ganzen Wellen und dieses Lebendige, dieses Kraftvolle, die Energie von dem Atlantik reinprescht und wo man da einfach nur sitzen kann und sich die Zeit und der Raum komplett verliert und die Zeit keine Rolle mehr spielt, man einfach nur dem zusieht und dieser Kraft lauschen kann. Genau, und haben dann tatsächlich die ganzen 10 Tage miteinander verbracht, um dann jetzt auch, am Schluss haben wir einen Wananga gemacht. Ein Wananga heißt bei den Maoris Raum für Austausch, Raum für Lernen, auch Raum für Streit, Raum für Krieg. Und es gibt einen speziellen Raum bei jedem Marae, das ist ein Ahnenhaus und ein Bereich, wir würden das Kirchengemeinde und Kirchenhof nennen, wenn man das jetzt in unserer europäischen Kirchenkultur vergleichen müsste, um dort auch Konflikte auszutragen. Ja, der Konflikt gehört bei der Maori-Kultur ganz normal zum Dasein, wird nicht vermieden, sondern aktiv gelebt und auch durchgelebt und auch bis zum Ende vollendet, dass der Konflikt in Frieden und in einer Einigkeit enden kann. Und wir haben tatsächlich in diesem letzten deutlichen Wananga wirklich gestritten. Also das war wirklich emotionaler Austausch. Und plötzlich wendete sich das Blatt und sie hat dann gemeint, nein, nein, Stefan, du siehst das, wir reden nicht über das Unterrichten von Hacker. Nein, nein, wir reden nicht über das, dass du unterrichten darfst oder nicht darfst. Wir reden darüber, dass die ganze Kultur der Maoris für dich zur Verfügung stehen kann. Dass ich sehe dich mit uns in unserer Kultur dort zu lernen, dass du die Brücke für die Heilung auch in Deutschland oder in Europa sein kannst, dass du mit uns lebst, um zu erkennen, guck mal, wie funktioniert diese indigene Kultur, wie funktioniert unser Zusammenleben und wie kann es vielleicht dann beispielhaft für euch eine Brücke geben, das in eurer Kultur wieder zurück zu euren ursprünglichen Wurzeln, zu eurer Kraft zu gehen. Und seitdem, seit September letzten Jahres, bildet Jenna Rose mich aus als Maori-Botschafter und kriege einfach ganz viel Einblick in diese Kultur, in diese Zusammenkunft, in die ganz normalen Dinge, die für uns völlig, völlig raus sind. Also ein Beispiel, um zu nennen, ich habe einen Rauhnächte-Hacker gemacht zwischen Weihnachten und Neujahr und habe Leute eingeladen, das letzte Jahr zu verabschieden, die Dinge loszulassen, die einen im Jahr festgehalten haben und ins neue Jahr mit neuer Kraft zu gehen. Und da war ich den ganzen Tag furchtbar aufgeregt und bin wirklich, also es wurde Lampenfieber. Und ich dachte mir, was ist denn da los? Ich gebe seit langer Zeit jetzt Hacker-Workshops. Ich stehe seit 30 Jahren auf der Bühne. Ich weiß genau, wie man mit Menschen zusammen agiert und eine Gruppe führt. Was ist denn los? Ne? Und dann war der Workshop wirklich wunderbar. Wir haben dieses Ritual durchgeführt und sind eben auf der einen Seite des Berggrates Richtung Westen und haben dort alles losgelassen, sind dann über den Grat rüber Richtung Osten und haben alles begrüßt. Und danach war es so eine Freude in mir und ich habe dann bei der nächsten Session mit General Rose erzählt, ich war so aufgeregt, was war denn los, was ist das? Und dann sagt sie, ja, das ist Ihi Te Wehi Ne Wana Wana. Und dann sage ich, okay, ja, jetzt musst du mich aber aufklären. Ne? Wenn jemand etwas Besonderes für viele Menschen im Choral tut, wird das Feld dich erkennen und schickt dir bereits schon die Energie, die spirituelle Kraft, den Shiver, also diese Angst, dieses freudvolle Zittern, was Lampenfieber ähnlich ist, und auch dieses Sein in dieser Kraft zum Transport. Du bist jetzt Transportmittel gewesen für alle, mit dir selbst. Und also um das nicht zu weit auszuweiten, weil da gibt es ganz viel noch dazu zu erzählen. Wenn man dann 2, 3 Begriffe hat, ja, wenn das Gehirn etwas hat, an das es sich dann ein bisschen festhalten kann, wie das definiert ist, ist das Leben so viel leichter, sich darauf einzulassen. Weil die Gefühle, die von unten kommen, na, die sind bestimmt, die sind definiert. Man hat ein Wissensnetz, an das man angreifen kann und kann sagen, wow, genau, und das ist es jetzt. Und darauf lasse ich mich jetzt ein, weil ich genau weiß, was jetzt passiert. Dafür ist das gut. Genau, und so kam es dazu, dass ich jetzt nach wie vor in der Ausbildung zum Maori-Botschafter bin und wir dann tatsächlich 2026 an die Arbeit der Wei und von Klaus damals anknüpfen dürfen und in die Fußstapfen treten dürfen und diese kulturelle Brücke für Europa schaffen dürfen, denn das hat die Wei und der Klaus damals schon gemacht, um Heilungsarbeit auch hier in unserer eigenen Kultur mit unserer eigenen Wurzel vollführen zu können. Und wir werden daher 2026, zweite, dritte und vierte Woche im Januar, den Hikoi machen, also eine Kulturreise nach Neuseeland, wo auch alle anderen eingeladen sind, dabei zu sein, um diese Kultur dort, wo sie in ihrem Habitat existiert, zu erleben und auch für mich meine Initiation im Stamm zu bekommen. Und Jenna Rose hat ganz klar gesagt, weißt du, ich wäre ohne dein ständiges Sein, dein ständiges Präsentsein, dein Anstupsen gar nicht auf die Idee gekommen, jemals zu unterrichten und in die Fußstapfen meiner Oma zu treten, weil eigentlich wäre ihre Mutter dran gewesen. Aber ihre Mutter ist gute Storytellerin und auch eine wichtige Person, aber sie hat gesagt, nein, das, was die Wei gemacht hat, das traue ich mich nicht, das will ich nicht, das ist nicht mein Weg. Und die Jenna Rose hat schon viel früher ganz andere Dinge für die Maori getan. Sie ist also Historikerin und Cultural Educator. Sie hilft auch bei den ganzen Gerichtsverhandlungen gegen England mit Statistiken eben den Maoris wieder mehr Kraft zu geben und dachte, auf diesem Weg macht sie schon viel für Erfolg. Aber ihr war noch nicht klar, wie viel Spaß es ihr macht, auch die kulturellen Sachen weiter auszuarbeiten und für andere zugänglich zu machen und hat gesagt, hey, es ist nicht nur deine Initiation, es ist auch meine. Genau. Und damit stehe ich heute hier und ich stehe nicht, sondern bin im Flow mit all den Dingen, die ich mache, weil in dieser Maori-Kultur finde ich ganz vieles wieder, was ich in der Hip-Hop-Kultur erleben konnte. Ja, was oder immer noch erlebe, auf Jams, auf Battles. Friedvoller Austausch, Umarmungen, ja, One Love, wie es im Hip-Hop so heißt. Tanzen, da sein, präsent sein, sich zeigen, in die Mitte gehen, ganz allein und sich ausbreiten, völlig wild sein. Ja, und genauso geht es mir auch in der Kampfkunst, wo man, ja, wenn man mit einem Partner, ich nenne das nicht Gegner, ich nenne das Partner, im Austausch ist und wirklich hart miteinander umgeht, trotzdem diese innige Liebe spürt. Ne? Der andere möchte ja, der hat ja irgendwann gesagt, so, jetzt bitte härter, jetzt bitte mehr. Der andere möchte ja spüren, was von dem, was du tust, bei ihm ankommt und was er von sich selber spüren dürfte, durch das, dass du deine Existenz, deinem Sein Raum machst. Also so verbinde ich mit der Maori-Kultur alles, was ich kulturell aus dem Hip-Hop, aus der Kampfkunst gelernt habe. Und ja, das ist jetzt gerade mein Flow, mit dem ich einfach in der Welt unterwegs bin und das mit so vielen Menschen wie möglich teile und auch ausbilde und den Weg versuche zu guiden.
Vielen lieben Dank für die Geschichte, die im Moment dein Leben so präsent darstellen lässt und möge der Weg euch beiden weiterhin so offen zur Verfügung stehen, dass viele Herzen berührt werden und dass vor allem das, was schon vor anderen Generationen angestupst wurde, jetzt nochmal von euch auf neuen Wegen vertieft werden darf. Und die Zeit lebt uns und die Zeit schafft auch neue Möglichkeiten, wieder das Leben zu erfahren. Und so, dass ihr beiden euch jetzt gefunden habt und diesen Weg gemeinsam geht, schafft nochmal andere Begegnungsfelder für die unterschiedlichen Kulturen. Und ich finde es so schön, dass dort irgendwo der Name des Botschafters zu dir kam und dass du gar nicht in der Position warst und gesagt hast, ich bin jetzt der Maori-Botschafter, sondern es kam von der Kultur zu dir. Und dies war so gesehen so ein Geschenk, was natürlich auch auf den Schultern lastet, was natürlich Gewicht hat, weil es natürlich auch eine Verantwortung ist. Und ganz am Anfang hast du erzählt, mit 11 Jahren gab es diesen Autounfall. Und da hast du höchstwahrscheinlich nicht gedacht, in 20 Jahren bin ich da, wo ich jetzt gerade stehe. Und das wird eine Art von Aufgabe, eine Lebensaufgabe, dass ich ein Botschafter sein werde. Was hat dir diese Zeit damals geschenkt, wirklich gegeben, dass du heute diese Last des Botschafters auch tragen kannst? Weil, wie ich schon erwähnt habe, es gibt viele Menschen, die auch immer sehr angreifend auf solche Themen wirken und nur darauf warten, dass so ein Mensch vorbeiläuft. Und diese Gespräche werden sich öfters zeigen, die werden sich vielleicht auch verdoppeln. Und du bist immer wieder präsent mit deinem Herzen, weil du mit Dankbarkeit in der Position bist und weißt, ich darf diese Botschaft nach außen bringen. Magst du uns da vielleicht einmal mitnehmen?
Ich fange jetzt an, damit ich den Bogen nach hinten spannen kann. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit meiner Partnerin und ihrer Tochter beim Frühstücken gesessen. Wir haben ein spezielles Café, wo wir regelmäßig unsere Paarzeit ausleben und da wirklich auch gern sind. Und wenn die Anna-Sophie Zeit hat und nicht in die Schule muss, darf sie da mit. Und wir saßen da und ich konnte so ein bisschen ihr Leben hören, wie sie als Jugendliche jetzt gerade so ist. Und was bei ihr gerade so passiert. Auch die Jenna Rose hat sich nicht nur für mich entschieden, sondern auch für Tina und Anna-Sophie, denn sie sagt, sie hat sich beherbergt gefühlt von uns. Wie jeder von uns in unserer Familie mit ihr umgegangen ist, wie der generelle, also wie unsere Umgangskultur mit anderen Menschen ist. Und da habe ich erkannt, wer Anna-Sophie ganz arg in dem aktuellen Sozialleben verknüpft ist, mit wer mit wem und was passiert und Freundinnen und natürlich auch die weibliche Seite. Ich bin ja Mann. Und war damals ein Junge und hatte eine ganz andere Lebenserfahrung dadurch. Und ich habe nicht so viel Zugang gehabt als Kind. Ich war eher der Außenseiter. Ich war schon immer seltsam für die Menschen. Ich war auch immer auf so einem, ich will es nicht sagen, Trip, weil das war die alte Bezeichnung, auf so einer Welle, die mich immer alles, was um mich rum war, in Frage stellen hat lassen. Und dann bin ich tatsächlich zum Entschluss gekommen. Und das war erst vor kurzem. Eben in diesem Gespräch wurde mir klar, Mensch, was damals passiert ist, es war eine absolute Abkürzung. Dieser Schmerz, die Einsamkeit, diese Unbeweglichkeit und diese Auswahl von anderen Methoden, also nicht die Menschen um mich herum nur als Lehrer zu haben, sondern auch andere Methoden wie Bücher und Bewegungsformen wie die Kampfkünste oder die Bewegungsformen wie Hip-Hop. Also alles, was mich so bewegt hat. Ich habe ja nur Sachbücher gelesen. Ich habe ja Comics. Comics waren auch dabei. Aber ich habe eigentlich nur Sachbücher, Romane waren gar nicht so mein Ding. Ich habe immer nur eins über Flugzeuge, eins über Psychologie, eins über, na immer das, wohin meine Nase in der Bibliothek gerade geführt worden ist. Und die Abkürzung, das war's. Dieses Leid hat mich fantasievoll und neugierig gemacht, für andere Methoden mein Leben zu leben. Ich war definitiv auch an dem Punkt, wo ich sage, wenn mich alle hassen, dann mache ich mich einfach weg. Dann muss ich nicht da sein. Dann habe ich ja keinen Nutzen in dieser Welt. Und trotzdem würde ich sagen, die Kampfkunst und Hip-Hop haben mich damals gerettet, weil ich dann wieder etwas in mir gespürt habe, was leben will, was sich ausbreiten will. Also das nicht in dieser festgesetzten, prägungsstarken, einschränkenden Schulsystematik und dort eben gefesselt und gefangen zu sein an einen Stuhl und an einen Tisch, die hat mich dazu gebracht, eben anders zu denken und mehr Methoden auszuprobieren, zu tun. Ja, und ich heute gern sage, tun, T-U-N, Tag und Nacht nicht unnötig trödeln. Ich bin abends ins Bett gegangen, um 8, so wie es meine Eltern wollten. Habe eine Stunde gewartet, weil schlafen konnte ich eh noch nicht oder zwei. Und dann bin ich wieder aufgestanden und habe bis in die Nacht hinein trainiert. Ich hatte dann irgendwann eine Technik raus, wie ich springen kann und landen kann, ja, dass ich keine Töne mehr mache. Meine Freunde haben mich dann immer so lustigerweise den Leisehüpfer genannt. Ja. Aber das war eine unglaubliche Fähigkeit, weil das beispielsweise eine unfassbare Flexibilität in den gesamten Körper, in das System gibt. Wenn man mit seinem Umfeld so sanft umgehen kann, dass man seine Existenz voll ausbreiten kann in einem Drehkick an die Decke und danach aber leise, tonlos, ja, geräuschlos wieder landen kann, solche Dinge. Aber das war damals eben aus der damaligen Sicht einfach meine Normalität. Und diese anderen Methoden, vieles auszuprobieren, anderes auszuprobieren, den Blick von was abzuwenden, was einem nicht gut tut. Ich denke, das war die Brücke, das war die Abkürzung, das war man kennt das vielleicht, wenn man in Großstädten ist, gibt es hier und da mal so eine kleine versteckte Gasse. Ich muss da immer reinlaufen, weil ich weiß, da hinten, da geht keiner rein. Ne? Da stinkt es in diesen Gassen, da sind Kanäle, das ist zwischen den Fenstern und bla und hin und her. Aber wenn du da durchgehst, wirst du wohin kommen, wo kein Tore hinkommt. Weil sie die da dort nicht suchen, weil dort ist etwas, was du noch nicht kennst. Und das finde ich immer spannend in Städten, das erinnert mich ein bisschen gerade dran, wenn ich darüber nachdenke. Es war meine, so stelle ich mir das auch heute vor, das war meine Abkürzung. Die kleine Gasse, wo ich gesagt habe, naja, das ist jetzt nicht das, was alle tun, aber jetzt gehe ich mal da lang und probiere das einfach mal.
Das Unbekannte aufsuchen damit, das darin liegende so bekannt wird, dass es für andere Leute ersichtlicher wird, weil ich selbst die Erfahrung gesammelt habe, dass dort auch eine gewisse Sicherheit ist. Und dies gibt Räume, dass wieder was Neues bespielt werden kann. Und meine Frage war auch gezielt gesetzt, weil mir es sehr am Herzen liegt, den Menschen nahezubringen, dass das Leben ist und dass wir diese Perspektive von richtig, falsch, schlecht und gut gerne lösen dürfen, um wieder mehr Leichtigkeit im Leben zu erlangen. Und du hättest die Wahl zu sagen, damals war es so oder so und es hat mich so und so geformt. Oder du nimmst eine Perspektive ein, die nochmal das Gegenteil so ein bisschen mehr aufzeichnet und dies hat einen Einfluss auf dein jetziges Sein. Dass du darin inzwischen die Geschenke finden kannst und dankbar dafür bist, ist so förderlich für all die Projekte, die jetzt noch anstehen, die du in die Welt bringen kannst, weil du aus einer ganz anderen Überzeugung was verkörperst und gerade auch den Körper für deinen ganzen Lebensweg immer bewusst genutzt hast und gerade in unterschiedlichen Räumen, wo es viel um Bewusstseinserfahrung geht, ist es dann ja auch oft immer die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Ja, ich bin hier als Mensch und dann bin ich noch reines Bewusstsein und dann sprechen die meisten Menschen nur noch über diese Bewusstseinsebene, was super wichtig momentan ist, wahrscheinlich auch im Wandel ist und ich denke mir immer, schaue ich mir das englische Wort Body an und spreche das einfach mal ein bisschen lockerer aus, dann komme ich in die Richtung, es ist mein Body, mein Freund und das ist mein Körper. Mein Körper ist mein Tempel. Es gibt ganz viele Traditionen, die dies ebenfalls mitgeben, dass der innere und äußere Tempel so gepflegt werden darf, wie die Tempelanlagen, die auch aufgesucht werden, um sich mit dem Göttlichen zu verbinden, weil wir dies durch diese Reinheit in uns, durch die Klarheit selber erfahren können. Und so würde ich jetzt dir gerne mal die Frage stellen, mit dem, was du bisher erfahren hast durch die Maori-Kultur, wie der Körper dort positioniert ist und wo das Bewusstsein in deren Kultur den Platz wiederfindet, sodass wir dann den Bogen zu Hakka noch einmal spannen können.
Du hast das eigentlich alles schon schön zusammengefasst. Auch in der Maori-Kultur ist der Körper von Bedeutung. Ja, wenn man die traditionelle Kleidung der Maoris anguckt, ist kaum was bedeckt. Und der Körper wird auch mit Tattoos geziert. Und das ist keine Zierde, sondern diese Mokkos haben 100%ige Bedeutung. Das hat alles, jeder Strich, jede Welle und auch wo es am Körper ist, hat einen bestimmten Bedeutungsinhalt. Und die Körperlichkeit, beispielsweise Hakka, gehört genauso dazu, dass man den Körper wirklich als Transportmittel nimmt. Die Männer schlagen sich, auch Frauen, auf die Oberschenkel, auf die Brust, an die Ellbogen. Na, man macht klar und deutlich, ich bin präsent, ich bin hier, ich darf mich spüren und zeigen. Und man geht auch wirklich in eine absolute Präsenz, die ich aus der europäischen Sicht Bühnenpräsenz nennen würde. Und zwar, wenn du alleine auf einer großen Bühne bist, trotzdem auch, wenn du in der Gruppe bist. Und der Körper hat schon eine verdammt große Bedeutung. Es geht auch darum, die linke Seite nimmt die Energie immer auf und mit der rechten Seite, also dem rechten Fuß, stampft man auf den Boden. Ne? Und Rangi Nui ist der Vater Himmel. Da wird die Energie aufgenommen und man stampft die Energie zu Papatuanuku, der Mutter Erde, und macht auch die Verbindung auf. Deswegen sind die Männer auch meist oben ohne, weil man damit seine Verbindung direkt mit der Haut zum Vater Himmel äußert und auch aufmacht und barfuß, damit man wirklich mit der Erde verwurzelt ist.
Der Körper ist der Tempel, wo wir dieses Leben erfahren können. Ohne den Körper wäre es reines Bewusstsein und die Lebenserfahrung auf diesem Planeten hätte eine andere Ausdrucksform, sodass die Wichtigkeit, wie wir Männer mit unserem Körper umgehen, so wie Frauen, immer mehr Präsenz erfordert. Denn es gibt so viele Einflüsse von dem Leben, was in der modernen Welt entsteht. So viel Komfort, so viel Genuss und so viel trügerische Einblicke, was denn für den Körper wirklich dienlich sein kann. Und so geht es irgendwo verloren, die eigene Körperintelligenz zu vertrauen und zu sagen, hey, ich spüre aber, dass dies mich viel mehr nährt als das, was die oder die Person erfahren hat. Und ich lade immer gerne dazu ein, wieder selber dieses Vertrauen in sich zu finden. Und gerade der Tanz, den du jetzt nochmal erwähnt hast, wie er auch einfach dargestellt wird in der Positionierung von Kleidung, zeigt uns, dass wir uns selber auch den Raum geben dürfen, uns zu gefallen. Du selber da draußen darfst sagen, hey, mir ist es wichtig, dass meine Brust ausgeprägt ist. Mir ist es wichtig, dass ich kraftvolle Oberschenkel habe. Mir ist es wichtig, dass ich mich an meinem Körper wohlfühle. Und wenn die Kampfkunst dazu beiträgt, dass du mehr präsent im Moment sein kannst, dass das Wort Gegner sich auflöst und ein Partner daraus entsteht, entsteht ein Tanz des Lebens. Und alles hat so viel Achtsamkeit in sich, dass es irgendwo mit Dank behaftet ist, dass wir diesen Körper überhaupt haben. Und wir werden wieder feinfühliger, wie was auch auf uns wirkt. Und so, lieber Stefan, gibt es da irgendetwas, was gerade durch dich hindurch möchte, durch deinen Körper im Ausdruck der Stimme des Klanges, was du gerne sagen möchtest für die Maoris oder für die Hip-Hop-Szene oder für die Kampfkunst-Szene oder für uns als Menschen an sich?
Der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht, Emotionen zu speichern. Die müssen raus, die müssen verarbeitet werden. Ich habe in so vielen Bewegungsformen und vor allem im Mori Hakka transformierende Kräfte entdeckt, die einfach die Möglichkeit geben, eine Art Psychotherapie in kürzester Zeit durchzuführen. Eine Verarbeitung der Emotionen, die sich automatisch auf den Körper laden, Krankheiten verursachen, langfristig wirklich nicht gesund sind, die da raus dürfen. Und wie du sagst, ob das jetzt beim Breaken ist oder beim Hip-Hop-Tanzen, wo ich den Ausdruck auf einer Bühne zur Musik im Raum verteile, sodass ich jemanden mitreiße, der draußen irgendwo 30 Meter weg im Publikum sitzt und laut jubeln muss, weil er sagt, wow, ich spüre das, was da auf der Bühne passiert. Oder ob ich in einem Sparring wirklich mich gegenseitig teste und challenge und schaue, wie kann mein Körper das ab, was ist da drin, was muss da raus und wie kann ich die Unterhaltung über Schläge führen, ohne dass ich das Gefühl verliere, ich selbst zu bleiben oder zu stark in den anderen einzudringen, sondern auf diesem spielerischen, auf diesem wirklichen Austausch auf der Ebene zu bleiben. Und für die Maoris gibt es nur zu sagen, hey, es gibt für alles, für jede Gelegenheit, wo man Energien bündeln muss, wo man Energien rauslassen muss, wo emotional eine Vorbereitung oder eine Nachbereitung notwendig ist, wo man das Gefühl hat, hier gehört jetzt Raum her für den emotionalen oder spirituellen Anteil in und um uns rum. Die haben da einen Ritus für. Die haben einen Karakia, ein Gebet sozusagen dafür, einen Hakka. Zum Begrüßen, zum Verabschieden, bei Beerdigungen, bei Hochzeiten. Für alles gibt es Raum für unsere Emotionen. Und wenn ich unsere europäische Kultur anschaue, dann bin ich hier leer. Dann ist hier wirklich durch die Kirche unter anderem der emotionale Anteil einfach ausgelöscht. Höchstens noch in die Schuld gedrängt. Und das darf raus, das darf gehen. Wir sind nicht schuld. Und ich darf deinen Satz nochmal aufnehmen und nochmal ein bisschen ausweiten. Ich versuche, ob ich im Hip-Hop Kinder unterrichte oder beim Hakka wirklich mit den Leuten ins Ritual gehe, wie auch immer. Ich versuche immer zu sagen, hey, das ist ein Raum, der ist frei von richtig, von falsch, von gut, von schlecht, von Schuld und Unschuld. Wenn man die 6 Dinge aus seinem Leben nimmt, dann fängt man plötzlich an, frei zu sein und auch jederzeit die Richtung eingehen zu können. Es gibt eine Situation in der Mythologie der Maoris, da heiratet die Tochter, die durch den Tanemahuta, das ist einer der Atuas. Wir würden Götter sagen, trifft es aber nicht so genau. Also die Vorfahren, die ursprünglichen göttlichen Vorfahren der Maoris. Und die heiratet den und hat mit dem Kinder und fragt ihn dann, wer ist mein Vater? Und dann sagt Tane Mahota, ich. Und er sagt, boah, das geht nicht. Das ist falsch. Ich bin in einer falschen Situation, mit der komme ich nicht klar. Ich kann das nicht. Und sie wurde dann Hine Nui Tepo, die Göttin der Unterwelt, damit sie ganz bald wieder bei ihren Kindern sein kann, wenn die sterben. Weil sie sagt, okay, ich habe eine miese Situation jetzt gerade, aber ich kann eine schlaue Entscheidung treffen, auch so mies die Situation ist, um sie ein bisschen besser zu machen. Wir können oft viele Situationen nicht mehr retten. Wir haben oft viele Situationen, wo wir alle dastehen und nicht wissen, was macht man jetzt. Aber in dieser Situation trotzdem eine positive Situation draus zu machen mit deiner Entscheidung, das ist in der Maori-Welt schon in der ursprünglichen Mythologie verankert, dass man jederzeit, in jeder Situation nicht einem Zwang weiter folgen muss, sondern eine andere Entscheidung treffen kann und für sich seine Freiheit in einer anderen Ebene zu finden. Das ist etwas, was mich immer wieder bewegt, na, wenn Papatuanuku und Rangi Nui, das Yin und Yang der Maoris sind und diese Geschichte, dass es schlechte Situationen gibt, die man ins Gute wenden kann und dass man jederzeit eine Möglichkeit hat, etwas zu lernen, damit man Emotionen, Spiritualität, Gefühlen und auch körperlichen Bedürfnissen. Manchmal muss man sich ja einfach mal bewegen, wenn man kleinen Kindern zuschaut. Die sind ja unaufhaltsam. Es ist schwer, die in Zaum zu halten. Und das wollen wir gar nicht. Bei den Maoris dürfen die Kinder tun, was sie wollen. Also nicht grundsätzlich, aber wenn wir zum Beispiel in Hacker-Workshops sind und mich fragen dann Leute, ja, was ist denn mit Kindern? Also ich bringe sie mit. Die sind da. Mein Erlebnis, ich hab die Burg Wolkenberg als einen lieben Platz, auf dem ich gerne bin. Und das ist für die Kinder so ein Abenteuerspielplatz. Und die rennen da auf den Dächern und auf den Mauern rum und sind eigentlich nur da. Und am Abend eines Workshops schickt mir ein Vater, dessen Kinder nicht mal in den Reihen standen beim Lernen, ein Video von denen, wie die den Kamate brüllen, mit allen Bewegungen, die dazugehören. Jeder Textteil stimmt, wo ich mir gedacht habe, das darf wohl gar nicht wahr sein. Die waren doch nicht dabei. Die waren auf den Mauern und Dächern. Also das möchte ich für die Maori-Kultur sagen, dass dieser offene, freie Raum das Potenzial für jeden hat, der sich wirklich entfalten will. Und dass wir an Kindern oft noch ganz viel abgucken können, wo wir wieder hin dürfen, wo wir wieder loslassen dürfen von all den Mustern und Prägungen. Und die Maori-Kultur hat eben diese Möglichkeit. Und ich bin in dieser unfassbar wertvollen Situation, das transportieren zu dürfen und da noch tiefe Einblick zu kriegen und auch die Ehre zu vertreten, egal welcher Widerstand.
Lasst uns gemeinsam den Zwang auflösen, irgendetwas so zu tun, wie es vielleicht von außen uns gegeben wird. Lass uns erlauben zu sagen, die Entscheidung, wie es am Ende in mir wirkt, liegt bei mir. Ich kann sagen, ich schaue durch diese Perspektive oder durch die andere. Ich kann mir erlauben, Anteile von damals, die mir doch irgendwo gut getan haben, wieder einzuladen und diese mehr in die Felder zu bringen. Und wenn das bedeutet, beim nächsten Hacke bin ich gar nicht beim Workshop, sondern ich kletter über die Mauern und Dächern, weil ich spüre, ich möchte diesen Anteil meines inneren Kindes wieder mehr Raum geben. Dann ist dies okay. Nur weil ich mich damals entschieden habe, an der Sache teilzunehmen, bedeutet es nicht, dass die Erwartungen so einander einspielen, dass dies dann auch die Realität wird. Vielleicht ist es in diesem Moment etwas anderes, was dich da draußen nähern wird, lieber Mann. Und du, Stefan, hast so schön gesagt, mit all deinen Worten, was so wichtig für mich ist. Der Moment, dass wir wieder mehr in die authentische Verkörperung gehen. Und so möchte ich dich hier einmal herzlich dazu einladen, dass du dir vorstellst, wir waren jetzt hier auf einer Bühne und im Publikum saßen ganz viele Männer, haben dir zugehört, haben dir gelauscht, haben die Gänsehautmomente so verzeichnet wie auch ich. Und jetzt stehst du hier und du hast die Möglichkeit, noch etwas mit auf den Weg zu geben. Was würde da aus dir durchsprechen?
Ich würde gern auf Maori ein Karakia sprechen. Und das dient dazu, seine Lebenskraft wieder zu spüren. Dieses Ich Bin wieder in Form zu bringen. Das Karakia heißt, dass die Lebenskraft sich in mir manifestiert. Dass auch wenn der Mond vom Schatten der Dunkelheit verdeckt wird, dass ich trotzdem in mir die Lebenskraft spüren kann. Manawa mai te Maori nuku, manawa mai te Maori rangi. Ko te Maori kaio, he Maori titua. Ko Pākaru mai te pō, tau mai te Maori. Haumie, huie, taikie. Und die letzten drei Worte heißen, pack es, binde es fest, so sei es.
Erlaube dir hier nachzuspüren. Spüre die Energie, die dich durch diese Worte belebt. Erlaube dir, die Worte des ganzen Interviews in dir zu verzeichnen. Hetze nicht direkt in die nächste Aktivität, sondern atme einfach tief durch und spüre, du bist. Spüre, ich bin jetzt gerade hier, auch wenn der Schatten gerade sehr präsent ist. Und ja, du bist, auch wenn das Licht dich gerade aufsucht. Du bist in jeder Lebenssituation und so pack es, zieh es zu dir heran und lebe es. Und warte nicht, bis das Leben an dir vorbeirauscht und gebe dem Leben die Schuld, das, sondern schaue, dass du die Eigenverantwortung findest. Und zu sagen, danke, dass ich lebe. Und so vielen lieben Dank, Stefan, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um diesen Raum zu öffnen, um im Austausch zu sein, und möge die Botschaft, die durch dich hindurch möchte, die Menschen erreichen, wo das Herz sich öffnen lässt, sodass etwas sich verändert.
Danke für den Raum.
Eben gerne. Mach's gut da draußen und genieße den Resttag. Genieße dein Leben.
Hi, würde der Maori sagen. Hi!
Und wenn dir das Gespräch mit Stefan gefallen hat, dann teile es doch gerne mit deinen Freunden, um ihnen zu zeigen, dass die Perspektive auf das Leben dazu beiträgt, wie das Leben gelebt wird. Und dass es in so vielen Kulturen die Möglichkeit gibt, selber an seinem eigenen Bewusstsein zu wachsen und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und falls du es noch nicht getan hast und den Awakening Man Podcast unterstützen möchtest, dann abonniere den Kanal und schreibe eine Bewertung.